vorab bemerkt, Gott ist tatsächlich so gut und so intelligent, wie du es gerade geschildert hast. Guten Morgen. Das Thema, das ich für die heutige Predigt ausgesucht habe, lautet Schuldenerlass. Was sagt die Bibel zum Thema Schuldenerlass? Wir befinden uns ja aktuell in unserer Sommerpause, in der Gemeindemitgliedern, die sonst nicht predigen, die Möglichkeit gegeben werden soll, einmal selbst hier vorne zu stehen und über ein Thema ihrer Wahl etwas zu sagen, das für sie besonders interessant, besonders spannend ist. Die meisten, die mich kennen, wissen, dass ich in jungen Jahren, Günther hat es schon erwähnt, das ist schon ziemlich lange her, dass ich in jungen Jahren Betriebswirtschaftslehre, BWL, studiert habe und dass ich danach auch während meines gesamten Berufslebens im Finanzbereich Unternehmen und staatlichen Organisationen gearbeitet habe. BWL kann man auch als die Lehre vom Umgang mit Schulden bezeichnen. Ich halte diese Definition für nicht verkehrt, auch wenn die meisten sagen würden, BWL ist doch eher der Umgang, die Lehre vom Umgang mit Geld. Wenn BWL nur die Lehre vom Umgang mit Schulden ist, dann kann man schon unschwer an dem Wort erkennen, dass das auch was mit biblischem Schuldenerlass zu tun haben könnte. Genau dieser Zusammenhang ist es, der mich schon seit ich im fortgeschrittenen Alter von etwa 40 Jahren hier in der Petrusgemeinde zu Jesus gefunden habe, fasziniert hat. Deshalb habe ich für heute dieses Thema ausgewählt. Was sagt die Bibel zum Thema Schulden und Schuldenerlass? In 5. Mose 15, in den Versen 1 bis 11, werden die Israeliten zu einem Schuldenerlass untereinander alle 7 Jahre aufgefordert. Dort heißt es, am Ende jedes 7. Jahres sollt ihr einander eure Schulden erlassen. Wenn ihr jemandem aus eurem Volk etwas geliehen habt, dann fordert es nicht zurück und zwingt eure Schuldner nicht zur Rückzahlung. Denn zur Ehre des Herrn wurde das Jahr des Schuldenerlasses bestimmt. Nur wenn Ausländer euch etwas schulden, dürft ihr es zurückverlangen. Euren Landsleuten aber sollt ihr alles erlassen, damit keiner von euch verarmt. Der Herr, euer Gott, will euch in dem Land, das er euch für immer gibt, reich beschenken. Seid nicht hartherzig gegenüber den armen Israeliten, die mit euch in dem Land leben, das der Herr, euer Gott, euch schenkt. Sie sind doch eure Nachbarn und Landsleute. Verschließt euch nicht vor ihrer Not. Stattdessen seid großzügig und leiht ihnen, so viel sie brauchen. Auch wenn das 7. Jahr nahe ist, denkt dann nicht, was ich jetzt verleihe, bekomme ich nicht mehr zurück. Seid nicht geizig. Verweigert den Armen aus eurem Volk nicht die nötige Hilfe. Sonst werden sie zum Herrn um Hilfe rufen und ihr macht euch schuldig. Gebt ihnen gern, was sie brauchen, ohne jeden Widerwillen. Dafür wird euch der Herr, euer Gott, bei all eurer Arbeit segnen und euch Gelingen schenken. Es wird immer Arme und Bedürftige in eurem Land geben. Deshalb befehle ich euch, helft den Menschen großzügig, die in Not geraten sind. Dann gibt es noch eine weitere Stelle, auch zum Thema. In 3. Mose 25 wird dieses Gebot zum Erlassjahr alle 7 Jahre um das sogenannte Jubeljahr erweitert, das über den Erlass von Schulden hinaus auch die Freisetzung von Sklaven und die Rückgabe von verpfändetem Grundbesitz vorschreibt. Im 3. Mose 25 heißt es dazu, nach 7 Ruhejahren, also nach 49 Jahren, sollt ihr im 50. Jahr am Versöhnungstag, dem 10. Tag des 7. Monats, die Signalhörner im ganzen Land blasen lassen. Das 50. Jahr soll für euch ein heiliges Jahr sein. Es ist ein Erlassjahr. Gebt dann allen Bewohnern des Landes, die sich hoch verschuldet haben und so zu Sklaven wurden, ihre Freiheit wieder. Jeder erhält seinen verpfändeten Grundbesitz zurück und kann zu seiner Sippe zurückkehren. Alle Schulden müssen in diesem Jahr erlassen werden. Okay, soweit zunächst mal zu den Bibeltexten. Das Erlassjahr im Alten Testament wurde von Gott geboten, um soziale Gerechtigkeit zu fördern. Keiner soll verarmen, steht da. Darüber hinaus soll es die Chance auf einen Neuanfang geben. Schuldsklaven sollen die Freiheit wiedererhalten verpfändeter Grundbesitz soll zurückgegeben werden. Der Schuldenerlass ist dabei nur die formale Komponente, mit der das Ziel Gottes verfolgt werden soll. Wichtiger noch ist die von den Israeliten geforderte Geisteshaltung an dieser Stelle. Sie sollen den Armen in ihrer Not großzügig helfen und nicht von Hartherzigkeit und Geiz geprägt ihre Forderungen eintreiben. Zwei Stellen sind dann noch für das weitere Verständnis ebenfalls wichtig. In Vers 3 steht: Nur wenn Ausländer euch etwas schulden, dürft ihr es zurückverlangen. Euren Landsleuten aber sollt ihr alles erlassen. Diese Stelle korrespondiert mit einem anderen Text aus 5. Mose 23. Wenn ihr jemandem aus eurem Volk Geld, Lebensmittel oder irgendetwas anderes leiht, dann nehmt keine Zinsen. Nur von Ausländern dürft ihr Zinsen verlangen, nicht von Israeliten. Wenn ihr euch daran haltet, wird der Herr, euer Gott, euch segnen und eure Arbeit gelingen lassen in dem Land, das ihr in Besitz nehmt. Als ich den Text aus 5. Mose 23 zum ersten Mal gelesen habe, war ich zunächst entsetzt. Was war das denn? Gilt hier eine Art biblischer Doppelmoral? Wenn die Zinsnahme bei Landsleuten verboten wurde, dann muss das doch irgendwie etwas Böses, also eine Sünde gewesen sein. Soll ein Israelit nun etwas Böses, das er im Innenverhältnis mit seinen Landsleuten nicht darf, im Außenverhältnis bei Ausländern dürfen? Gibt es in der Bibel hier einen Unterschied zwischen einer Binnenmoral und einer Außenmoral? Diese Annahme fand sich tatsächlich in manchen alten Bibelkommentaren. Die aktuelle bibelwissenschaftliche Forschung sieht hierin aber mittlerweile eher die Unterscheidung zwischen zwei Kreditarten. Das eine ist der Notkredit, für den zinslose Vergabe gefordert wird. Das andere ist der reine Handelskredit. Er dient von vornherein und mit Zustimmung beider Seiten der Erzielung von Gewinn. Geld oder Waren werden entweder zur Ausstattung einer Karawane oder einer Seeexpedition gegeben oder in ein gemeinsames Unternehmen eingebracht. Mit anderen Worten, der Notkredit wurde zwischen einem mächtigen Reichen und einem schwachen Armen geschlossen, also zwischen zwei Partnern, die gesellschaftlich nicht auf Augenhöhe miteinander standen. Solche Kredite waren typisch für Kredite unter den Juden. Der Handelskredit war die typische Kreditform für Kredite mit Ausländern. Hier handelten die Partner auf Augenhöhe. Es gab hier kein soziales Gefälle zwischen Gläubiger und Schuldner wie beim Notkredit. Und deswegen waren hier Zinsen auch erlaubt. Eine weitere Textstelle, die zum Verständnis wichtig ist, findet sich in Vers 11. Es wird immer Arme und Bedürftige in eurem Land geben. Deshalb befehle ich euch, helft den Menschen großzügig, die in Not geraten sind. Ursachen für die Not der Menschen waren zum Beispiel Hunger als Folge von Missernten, Krankheiten und Todesfälle oder Kriege. Also alles Dinge, die es vor dem Sündenfall nicht gegeben hat und die es leider bis heute in der Welt gibt. Weil es nun all die Nöte der Menschen gibt, darf es, zumindest vorübergehend, auch Schulden untereinander geben. Die Botschaft Gottes an seine Schöpfung, die sich aus dem Gebot des Schuldenerlasses ergibt, ist klar. Leiht den in Not geratenen großzügig Geld, wenn sie es brauchen. Ihr dürft sie zu euren Schuldnern machen. Dieses Schuldverhältnis darf aber nicht ewig bestehen. Alle Schulden müsst ihr nach jeweils spätestens 7 Jahren den Schuldnern erlassen. Wenn das nicht befolgt wird, wird sich Armut ausbreiten. Der Schuldenerlass ist als Maßnahme gegen die Armut gedacht. Seid bei dem Erlass der Schulden alle 7 Jahre nicht berechnend. Nehmt es in Kauf, dass ihr eventuell einen Teil eures Geldes nicht zurückbekommt. So die Botschaft an dieser Stelle. Wir sehen Schulden häufig als etwas Schlechtes an, als etwas, das es eigentlich gar nicht geben sollte. Die Bibel beschreibt Schulden etwas differenzierter. Hier sind Schulden das Resultat eines Aktes der Solidarität mit Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind. Die Kapitelüberschrift zu 5. Mose 15 in der Übersetzung Hoffnung für alle lautet daher: Maßnahmen gegen die Armut. Schulden aus Notkrediten muss es immer geben dürfen, weil es immer Not geben wird. Die Absicht hinter den Schulden soll jedoch sein, dem in Not geratenen zu helfen, seine Not zu lindern und nicht den Gläubiger reich zu machen. Wir wissen, dass die Gebote Gottes zum Schuldenerlass zu biblischen Zeiten nicht umgesetzt wurden. Wie sind die Israeliten mit diesem für viele unangenehmen Gebot Gottes in der Realität umgegangen? Haben sie es befolgt? Eher nein. Der Prophet Amos schildert die soziale Situation in Israel mit ziemlich drastischen Worten. So spricht der Herr: Die Leute von Israel begehen ein abscheuliches Verbrechen nach dem anderen. Das werde ich nicht ungestraft lassen. Ehrbare Menschen, die ihnen Geld schulden, verkaufen sie in die Sklaverei. Ja, sie verkaufen einen Armen schon, wenn er ein paar Schuhe nicht bezahlen kann. Neben jedem Altar machen sie sich weiche Polster aus den Kleidern, die sie den Armen als Pfand wegnehmen. Im Tempel ihres Gottes saufen sie Wein, den sie für nicht bezahlte Schulden gefordert haben. Von den Ärmsten nehmt ihr Pachtgeld und verlangt auch noch Getreideabgaben. Darum macht euch auf die Strafe gefasst. Ihr habt euch zwar prachtvolle Häuser aus behauenen Steinen gebaut, doch ihr werdet nicht darin wohnen. Ihr habt euch herrliche Weingärten angelegt, doch ihr werdet keinen Wein daraus trinken. Soweit der Prophet Amos zu der Realität damals. Bei den Geboten aus dem Alten Testament stellt sich die grundsätzliche Frage, ob diese Gebote für Christen noch gültig sind. Hier gibt es unter Theologen unterschiedliche Auffassungen. Einige Christen glauben, dass die formalen Gebote und Gesetze des Alten Testaments immer noch in Kraft sind. Sie argumentieren mit der Aussage von Jesus in Matthäus 5, Vers 17. In der Elberfelder Übersetzung steht da der Spruch mit dem berühmten Wort kein Jota. Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Eine andere Ansicht ist, dass einige Teile des Gesetzes, insbesondere die moralischen Gesetze, wie zum Beispiel die 10 Gebote, weiterhin für Christen gültig sind, während die zeremoniellen und rituellen Gesetze, wie zum Beispiel die Opfergesetze und die Reinheitsvorschriften, durch Jesus Christus erfüllt wurden und somit nicht mehr befolgt werden müssen. Dann schließlich gibt es noch eine dritte Sichtweise, die besagt, dass mit dem Kommen von Jesus und dem Einsetzen des neuen Bundes das Gesetz des Alten Testaments seine Gültigkeit verloren hat. Jesus wird als das endgültige Opfer für die Sünden angesehen und durch den Glauben an ihn sind Gläubige von der Verpflichtung des Gesetzes befreit. Eine radikale Variante dieser Sichtweise argumentiert noch anders und geht davon aus, dass die Gesetze des Alten Testaments sowieso nur für die Juden als das Volk Gottes gelten und nicht auch für die Heidenchristen. In der Bibel finden sich meines Erachtens deutliche Hinweise, die zweite Ansicht bestätigen. Es gibt definitiv Gesetze aus dem Alten Testament, die im Neuen Testament ausdrücklich bestätigt werden und somit uneingeschränkt, das heißt in ihrem ursprünglichen Wortlaut auch für Christen gelten, wie zum Beispiel das Verbot des Götzendienstes oder des Ehebruchs. Auf der anderen Seite gibt es auch Gesetze, die für Christen nicht mehr gelten, wie zum Beispiel die Beschneidung als Symbol für den alten Bund oder die Gesetze über Tieropfer und andere rituelle Gesetze. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, zu welcher Kategorie gehört das Gebot des Schuldenerlasses? Zu der Gruppe der auch wörtlich noch gültigen Gesetze oder zur Gruppe der Gesetze, die durch Jesus bereits erfüllt sind und somit nicht mehr dem Buchstaben nach, sondern dem Geist Gottes nach beachtet werden müssen? Letzteres bedeutet, dass es darauf ankommt, die Absicht Gottes hinter seinen Gesetzen zu erkennen und dann danach zu handeln. Gott gibt seinem Volk Gesetze und Regeln, damit sie so miteinander leben, wie es seinem Wesen, seiner Heiligkeit und seiner Liebe entspricht. Durch sein Volk des neuen Bundes, also die Gemeinde oder die christliche Kirche, will sich Gott erkennen lassen. Das ist sein Ziel, auch beim Gebot des Schuldenerlasses. Ähnlich wie das Volk Israel im Alten Testament dazu berufen war, Gottes Wesen den anderen Völkern zu zeigen, hat die Gemeinde Jesu die Verantwortung, Gottes Charakter und Liebe den Menschen zu offenbaren, damit sie durch die Beziehung zu Jesus gerettet werden können. Was mich persönlich als BWLer bereits seit geraumer Zeit beschäftigt, ist die Frage, was passieren würde, wenn das Gebot des Schuldenerlasses alle 7 Jahre in unserer heutigen Welt tatsächlich einmal befolgt werden würde. Was hätte das für Auswirkungen auf uns? Als BWLer weiß ich, dass jede Finanzschuld immer 2 Seiten hat. Einer ist der Schuldner, der gegenüber einem anderen, dem Gläubiger, ein Schuldverhältnis eingegangen ist. Nach diesem Prinzip funktionieren nicht nur alle heutigen Finanzanlagen, wie Girokonten, Lebensversicherungen, Bausparverträge, Anleihen und Schuldverschreibung, sondern nach dem Prinzip funktionieren auch Banknoten. Wenn nun der biblische Schuldenerlass für alle Schulden gilt, dann würde das auf unsere heutige Zeit übertragen bedeuten, dass auch alle Schulden aus der Existenz von Girokonten und allen anderen Geldanlagen erlassen werden müssten. Stellt euch vor, ihr schaut eines Tages auf den Kontostand eures Girokontos und stellt fest, der ist null. Er ist null, weil das biblische Erlassjahr gekommen ist und alle Schulden erlassen wurden. Einige werden darüber klagen, andere werden sich freuen. Stellt euch weiterhin vor, auch alle eure Sparguthaben, die ihr für euer Alter oder für andere Zwecke angehäuft habt, seien plötzlich nichts mehr wert. Was würdet ihr dazu sagen? Die Umsetzung des Erlassjahres würde letztlich auf die Vernichtung allen Geldes hinauslaufen. Der Kapitalismus, so wie wir ihn heute kennen und weltweit akzeptieren, würde mit einem Schuldenerlass alle 7 Jahre aus den Angeln gehoben und letztlich zerstört. Mein Gedankenspiel zur wörtlichen Umsetzung des Gebotes des Schuldenerlasses zeigt die enorme gesellschaftliche Wirkung, die eine solche Umsetzung in unserer Zeit hätte. Es leuchtet daher ein, dass ein solches Gebot weder zu biblischen Zeiten noch heute eine Chance auf Umsetzung hatte bzw. hat. Nun zurück zu der Frage, ob das Gebot des Schuldenerlasses auch für Christen noch wörtlich zu beachten ist oder ob es nicht viel wichtiger ist, das Gesetz zu erfüllen, so wie es Jesus getan hat. Christen sind angehalten, den Geist Gottes, das heißt die Absicht Gottes, hinter seinen Geboten zu erkennen und danach zu handeln. Es gibt biblische Hinweise darauf, dass das Gebot des Schuldenerlasses nicht zu den auch heute noch wörtlich zu beachtenden Geboten gehört. Im Neuen Testament wird die Forderung nach einem großzügigen Umgang mit Menschen, die in Not geraten sind und deswegen zu Schuldnern wurden, noch einmal bestätigt und gleichzeitig verschärft. In Lukas 6, Vers 34 steht dazu: Und was ist schon dabei, Leuten Geld zu leihen, von denen man genau weiß, dass sie es zurückzahlen werden? Dazu braucht man nichts von Gott zu wissen. Das bedeutet, schon bei der Kreditvergabe an einen Armen soll sich der Reiche darauf einstellen, dass er eventuell sein Geld nicht mehr zurückbekommen wird. Die Absicht Gottes geht also weiter als das formale Gebot, den Armen alle 7 Jahre ihre Schulden zu erlassen. Gott möchte, dass wir den Sinn dahinter verstehen und unser Handeln danach ausrichten. Schulden zu erlassen ist dabei nur eine von vielen konkreten Möglichkeiten, dem Willen Gottes zu entsprechen. Wir leben im Zeitalter künstlicher Intelligenz, KI genannt. Es liegt also nahe, einfach das Internetportal ChatGPT einmal zu fragen, was denn der Sinn des Erlassjahres ist. Genau das habe ich bei der Vorbereitung dieser Predigt getan. Ich habe ChatGPT die folgende Frage gestellt. Wenn das Gebot des Erlassjahres für Christen nicht mehr gilt, wie ist dann der Sinn dahinter zu verstehen? Die Antwort, die ich innerhalb von Sekunden erhielt, lautete wie folgt. Für viele Christen gilt das Erlassjahr als ein im damaligen Kontext relevantes Gebot, das spezifisch für das Volk Israel und das Land Israel galt. Mit dem Kommen von Jesus Christus sehen einige christliche Theologen das Gesetz des Alten Testaments als durch den neuen Bund und die Gnade Christi erfüllt. In diesem Verständnis werden die spezifischen Vorschriften des Erlassjahres nicht mehr als für die christliche Gemeinde bindend betrachtet, sondern als Teil der alten jüdischen Ordnung, die ihren Zweck erfüllt hat. Der Sinn hinter dem Erlassjahr lässt sich dennoch auch für Christen interpretieren. Dann werden hier drei Punkte aufgeführt, die ich doch bemerkenswert halte. Erstens, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Das Erlassjahr betonte die Bedeutung von Gerechtigkeit und Barmherzigkeit in der Behandlung anderer Menschen, insbesondere in finanziellen Angelegenheiten. Christen sind aufgefordert, diese Werte in ihrem Leben und in ihrer Beziehung zu anderen zu leben. Zweitens, Vertrauen auf Gott. Das Erlassjahr war eine Zeit, in der das Land ruhte und die Menschen auf Gottes Versorgung vertrauten. Für Christen kann dies als Erinnerung dienen, dass sie Gott als ihren Versorger anerkennen sollten und nicht auf materielle Dinge bauen sollten. Drittens, Freiheit und Erlösung. Das Erlassjahr beinhaltete die Freilassung von Sklaven und die Rückgabe von verkauftem Land. Es kann als Bild für die geistliche Freiheit und Erlösung in Jesus Christus verstanden werden, die Christen erfahren, wenn sie ihm folgen. Obwohl das spezifische Gesetz des Erlassjahres für Christen nicht mehr gilt, bleibt der geistliche Sinn und die Lehren, die aus diesem Gebot gezogen werden können, relevant und lehrreich. Christen werden ermutigt, in ihrem Leben Werte wie Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Vertrauen auf Gott und das Verständnis der Freiheit und Erlösung durch Jesus Christus zu praktizieren und zu fördern. Okay, soweit einmal der Kommentar von ChatGPT. Für Gott ist es also wichtig, mit welcher Motivation und Geisteshaltung der Reiche dem Armen mit einem Notkredit hilft. Jeder, der einem anderen Geld leiht, muss sich fragen, wie soll ich mit der Macht umgehen, die ich als Gläubiger über einen Schuldner habe? So wie es der Prophet Amos aus der Realität des Volkes Israel schildert? Wohl kaum. Gott möchte nicht, dass die Schulden einen Gläubiger reich und glücklich machen und als Kollateralschaden einen armen Schuldner produzieren und das auf Lebenszeit. Um Armut zu verhindern, gibt Gott uns im Alten Testament formale Gebote, wonach bei Notkrediten keine Zinsen verlangt werden dürfen und alle Schulden alle 7 Jahre erlassen werden müssen. Jetzt bräuchte ich mal die Tabelle. Die folgende Tabelle zeigt einige Eigenschaften, die wir bei uns Menschen beobachten können. Groß, optimistisch, clever, stark, intelligent, strukturiert, hübsch, fleißig, aktiv, mutig, selbstbewusst. Ich habe hier mal bewusst solche Eigenschaften ausgewählt, die in unserer Gesellschaft positiv belegt sind. Also nicht sowas wie Arroganz oder Rücksichtslosigkeit. Ich denke, es ist so, dass viele Menschen, die die aufgeführten Eigenschaften haben und sie zu ihrem Vorteil einsetzen, im Laufe der Zeit und vielleicht schon nach 7 Jahren eher zu den Gläubigern und damit zu den Reichen im Volk gehören werden. Gott kennt den Charakter seiner Schöpfung nach dem Sündenfall. Er weiß, dass die Menschen sich im Umgang mit Geld und Schulden in großer Zahl so verhalten, wie es der Prophet Amos beschrieben hat. Sie nutzen ihre Eigenschaften dazu, ihre Mitmenschen zu unterdrücken und auszubeuten. Erlaubt man es den Menschen, zeitlich unbegrenzt die genannten Eigenschaften auszuleben, entsteht zunehmend Armut. Gott will nicht, dass sich Armut in seinem Volk ausbreitet. Und deswegen verlangt er im Alten Testament einen formalen Schuldenerlass alle 7 Jahre. Jeder von uns muss sich nun fragen, wie er mit seinen Eigenschaften umgeht. Wie setze ich meine Eigenschaften ein? Setze ich sie im Sinne Gottes ein oder in meinem eigenen Sinne? Verfolge ich dabei die Ziele unseres Herrn oder meine eigenen? Wie nutze ich zum Beispiel meine Stärke, meine Intelligenz, meinen Fleiß, meinen Mut und so weiter? Nutze ich das alles nicht auch so, unter anderem dazu, andere zu meinen Schuldnern zu machen und so immer reicher und mächtiger zu werden? Leihe ich anderen Geld, um ihnen in ihrer Not zu helfen oder um dabei selbst reich zu werden? Zum Beispiel dadurch, dass ich Zinsen verlange. Mit welcher Motivation spare ich? Will ich mich lediglich für Zeiten wirtschaftlicher Not wappnen? Oder will ich damit von Gott und seiner Fürsorge und Gnade unabhängiger werden? Das sind alles Fragen, die wir uns stellen können. Ich hatte in den letzten 10 Jahren 3-mal das Privileg, dass Gott mir Menschen gezeigt hat, die unverschuldet in finanzielle Not geraten waren und denen ich mit einem Notkredit helfen konnte. In 2 Fällen erhielt ich mein Geld innerhalb 1 Jahres zurück. In einem Fall entschloss ich mich, das Geld nicht zurückhaben zu wollen, die Schuld zu erlassen. Mein Beispiel soll aber jetzt nicht dazu auffordern, anderen in jedem Fall und uneingeschränkt Geld zu leihen. Wer anderen einen Notkredit gibt, sollte immer den biblischen Grundsatz beachten, wonach niemand selbst in finanzielle Probleme geraten darf, nur weil er anderen geholfen hat. Diese Gefahr besteht insbesondere bei Bürgschaften, wenn der Bürger für einen größeren Betrag bürgt, als er selbst über finanzielle Mittel verfügt. Hier gilt die alte Bankerweisheit: Wer bürgt, wird erwürgt. Zum Schluss möchte ich die wesentlichen Punkte noch einmal zusammenfassen. Erstens, Gott fordert uns dazu auf, Notleidenden großzügig finanzielle Hilfe zu gewähren. Für solche Notkredite legt Gott im Alten Testament formale Kriterien als Gebote fest, sowie das Zinsverbot und das Erlassjahr. Zweitens, Schulden sind nichts grundsätzlich Schlechtes, wenn sie das Resultat eines Aktes der Solidarität mit Menschen sind, die unverschuldet in Not geraten sind. Drittens, Gott weiß, dass die Menschen einige ihrer Eigenschaften so einsetzen, dass sie das Machtgefälle zwischen reichen Gläubigern und armen Schuldnern zeitlich unbegrenzt zu ihrem Vorteil nutzen. Um die dadurch entstehende zunehmende Armut zu verhindern, fordert er im Alten Testament einen formalen allgemeinen Schulderlass alle 7 Jahre. Viertens, es gibt starke biblische Indizien, die darauf hinweisen, dass die Gesetzlichkeit des Erlassjahres im Neuen Testament abgelöst wurde durch das, was Jesus die Erfüllung des Gesetzes nennt. Die Berücksichtigung der Absichten Gottes hinter den Gesetzen rückt in den Vordergrund. Dazu gehören Gerechtigkeit und Barmherzigkeit im Umgang untereinander, Vertrauen auf Gott statt Vertrauen auf die eigenen finanziellen Möglichkeiten, sowie die Freilassung von Sklaven und die Rückgabe von Land als Symbole für Freiheit und Erlösung durch Jesus Christus. Es ist das Ziel Gottes, dass wir in Gemeinschaft mit ihm und unseren Brüdern und Schwestern leben. Für diese Gemeinschaft gilt, dass wir alles, was wir von Gott erhalten haben, also auch unser Geld, untereinander in dem Umfang teilen, sodass es keine Armut gibt. Das Erlassjahr ist ein formales Gebot aus dem Alten Testament, das dazu beitragen soll. Wichtiger als die Gesetzlichkeit des Alten Testaments ist jedoch die Ausrichtung an den Zielen Gottes. Gott möchte, dass wir als Christen durch unser Verhalten und dabei auch durch den Umgang mit Geld unserer Umgebung sein Wesen zeigen. An dem, was wir tun, soll die Welt erkennen, was das für ein Gott ist, den wir anbeten. Lasst uns daher, jeder für sich, überlegen, wie wir unser Verhalten beim Umgang mit Geld und Schulden so gut wie möglich auf die Ziele Gottes ausrichten können. Amen.